Versonntag und jeder denkt, okay, alles klar, Haus, alles klar. Tut mir leid, gell, ich vielleicht noch mehr müssen anfragen. Aber ihr habt gemerkt, gell, Prediger sind gar nicht so wichtig. Also es geht auch ohne. Von dem her war es eine gute Erfahrung gewesen. Und ich glaube, der Seppi hat das mit euch immer super gemanagt. Es war wirklich ein toller Gottesdienst gewesen. Und ich wäre auch fast am falschen Ort gewesen, muss ich auch ehrlich sagen. Gell. Manchmal sind wir Prediger jetzt verpeilt. Ich wäre fast auf Herbruck gegangen, anstatt auf Goldach, weil der Prediger von Goldach früher in Herbruck war. Aber wir haben es auch klären. Ich war am richtigen Ort gewesen. Aber mehr Gottes Gnade als etwas anderes. Ja, ich sage da meinen Lehrvertrag. Am 15.01.1990, also vor rund 28 Jahren, habe ich mit 15 meinen Lehrvertrag unterschrieben. Mein erster Vertrag, ich habe noch nie einen Vertrag unterschrieben bis dorthin. Und wir sagen da, gell, wie sich's gehört für einen Vertrag, sind da die Vertragsparteien aufgelistet, steht ganz am Anfang, ja, wer macht eigentlich da den Vertrag mit wem? Also auf der einen Seite der Lehrbetrieb, die Firma, die ich die Lehre gemacht habe, EMPA, die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. Dort durfte ich die Lehre machen. Das war mein Ausbildner und natürlich dann auf der anderen Seite der Lehrling. Also die zwei Vertragsparteien. Und dann ist natürlich auch beschrieben worden, ja, welche Rechte und Pflicht hat eigentlich der Lehrling, was kommt er über und was muss er machen. Auf der Rückseite ich es ganz spannend gefunden, den auszugraben. Immer denkt, ich habe nur 320 Franken verdient im Monat. Das stimmt doch gar nicht. 585 im ersten Lehrjahr. Also wirklich ein toller Lohn. Für mich war es unglaublich viel Geld gewesen. Eben, das ist natürlich auch recht, was man hat mit Lehrkund. Man kriegt Geld, man kriegt seinen Lohn, man darf Lehrlingslohn kriegen. 585 Franken, aber es hat auch Pflichten gegeben. Wenn ihr dann schaut, quasi berufsnotwendige Anschaffungen, der Lehrling benötigt einen Labormantel, jawohl. Und der Lehrling, statt denn die Kosten werden wie folgt übernommen, der Lehrling muss ihn anschaffen, also unglaublich. Der Lehrling muss den Labormantel kaufen, jawohl, und er muss ihn auch selber waschen. Also man denkt heute ein Unding, gell? Man denkt, wenn man mit Bakterien schafft oder so, dass man den Mantel dann mit den Bakterien heimnimmt, wäre nicht so die gute Idee, aber gell, das war eine andere Zeit gewesen. Also mit Salmonella schadet ja niemandem etwas. Gell? Also auf jeden Fall, wir merken bei dem Lehrvertrag, es gibt Rechte, es gibt Pflichten. Wir haben die zwei Vertragsparteien, es gibt Rechte, es gibt Pflichten. Und das ist der Vertrag, so haben wir ihn unterschrieben. Und in dem Text, den wir heute anschauen, in dem Bibeltext, den wir anschauen, wird auch so ein Vertrag geschlossen. Aber natürlich ist es ein bisschen anders abgelaufen. Es gibt auch Vertragsparteien, es gibt Rechte, es gibt Pflichten. Und wir lesen den Text miteinander. Wir dürfen nachlesen, wie das der Abraham das gemacht hat. Wir dürfen gerne, wenn ihr das will, eine Bibel führen. Ihr findet sie unter euren Stühlen. Wir lesen uns 1. Mose Kapitel 15. Das ist ziemlich vorne in der Bibel, Seiten 9 und 10. Also wenn ihr wollt, dürft ihr gerne eine Bibel zur Hand nehmen und den Text einfach mitlesen. Da auf der Seite 9 heißt es Gottes Bund mit Abraham, Klammer Abraham, 1. Mose 15. Einige Zeit danach erging das Wort des Herrn an Abraham und er empfing eine Offenbarung. Der Herr sagte zu ihm, hab keine Angst, Abraham, ich bin dein Schutz, du sollst reich belohnt werden. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder und meinen Besitz erbt Eliezer aus Damaskus. Weiter sagte Abraham, sieh doch, du hast mir keine Kinder gegeben und mein eigener Sklave wird mich beerben. Da erging an Abraham das Wort des Herrn, nein, nicht Eliezer wird dich beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der soll dein Erbe sein. Und der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel, kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte der Zusage des Herrn und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Weiter sagte der Herr zu Abraham, ich bin es, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, um dir dieses Land zu geben, ich, der Herr. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, kann ich denn sicher sein, dass ich es je besitzen werde? Gib mir doch eine Bestätigung dafür. Der Herr sagte, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes der Länge nach in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Raubvögel fielen über die Stücke her, aber Abraham verscheuchte sie. Als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Der Herr sagte zu ihm, du sollst jetzt erfahren, wie es deinen Nachkommen ergehen wird. Sie werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört. Man wird sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen. Das dauert 400 Jahre. Dann werde ich über das Volk, dem sie dienen müssen, ein Strafgericht halten und sie werden von dort mit reichem Besitz wegziehen. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und dann in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter, die jetzt dieses Land bewohnen, hat ihr volles Maß noch nicht erreicht. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, sah Abraham auf einmal einen rauchenden Schmelzofen und eine brennende Fackel, die fuhren zwischen den zerteilten Tieren hindurch. Auf diese Weise schloss der Herr damals mit Abraham einen Bund und gab ihm die Zusage, «Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, von der Grenze Ägyptens bis an den Euphrat, das ganze Gebiet, in dem jetzt noch andere Völker wohnen, die Keniter, die Kenasiter und Kabmoniter, die Hethiter, Perisiter und Raphaiter, die Amoriter, Kananiter, Girgashiter und Jebusiter.» Also ein Haufen Ritter. Ja, für uns, ganz ehrlich, klingt der Text ein bisschen fremd. Der Vertragsschluss mit all diesen toten, dreijährigen Tieren, gell, ist bei uns nicht mehr so ganz üblich. Als ich nämlich den Lehrvertrag unterschrieben habe, hat niemand eine Sau kalbiert oder so etwas. Gell. Ist nicht mehr so ganz gebräuchlich. Auf dem Tisch sind noch tote Tauben gelegen oder so etwas. Ist einfach ganz blutlos über die Bühne gegangen. Gell. Ist einfach hergekocht und hast unterschrieben. Aber trotzdem, dass der Text so fremd ist, ist er total spannend. Und ich glaube, er hat auch ganz viel mit uns zu tun. In dem Kapitel, wenn wir das letzte Mal schon angeschaut haben, finden wir zweimal den gleichen Ablauf. Zuerst redet nämlich Gott, er gibt dem Abraham eine Zusage, eine Verheißung. Und dann fragt der Abraham, ja, aber Entschuldigung, wie soll das funktionieren? Und dann antwortet Gott wieder. Und zuerst hat Gott dem Abraham versprochen, hey, ich gebe dir eine grosse Belohnung, einen grossen Lohn. Und der Abraham, er fragt, ja, was für einen grossen Lohn? Und vor allem, was nützt mir das? Was nützt mir einen grossen Lohn? Weil ich habe ja nicht einmal ein eigenes Kind, gell? Was nützt mir die Belohnung, wenn denn alles mein Knecht kriegt? Und Gott hat mit einer Gegenstandssektion geantwortet. Er hat gesagt, Abraham, stand auf, gang aus dem Zelt raus, schau die Sterne an und so viel, wie es da Sterne hat, so viel werde ich dir Nachkommen schenken. Kannst du die Sterne zählen? Nein, kann ich nicht. Und genauso werden deine Nachkommen sein. Und der Abraham, wir lesen, war so überwältigt von dieser Sternstunde und hat Gott vertraut. Und dann hat Gott, sorry, ich bin jetzt hinten drin, Herr Abraham fragt, ja, womit belohnst du mich? Gottes Antwort, Sterne. Und dann die nächste Verheißung, Gott hat dem Abraham versprochen, hey, das Land Kanaan, das wird einmal deinen Nachkommen gehören. Und der Abraham hat dann gefragt, ja, ist das sicher? Ist es wirklich so? Kann ich dem vertrauen? Weil bis jetzt, gell, hat der Abraham gesagt, bis jetzt gehört mir da gar nichts. Ich habe nicht einmal einen eigenen Schrebergarten. Also, ich bin da nur quasi in Miete. Ja, kann ich eine Bestätigung haben? Der Abraham hat eine Bestätigung haben, eine Sicherheit. Und die Frage ist aber jetzt, ja, wie ist das eigentlich mit Bestätigungen? Darf man Gott um eine Bestätigung, um so ein Zeichen bitten? Oder sollte man nicht einfach Gott blind vertrauen? Ist es vielleicht ein Zeichen von Kleinglauben, wenn man Gott bittet um eine Bestätigung? Darf man das machen? Jenny zum Beispiel, wir reden sie da, gell? Jenny zum Beispiel, sie glaubt an Jesus und wo sie dann endlich mal ihre Matura hatte, gell, ist sie nach Zürich gezogen, hat dort Logopädie studiert und in der Freien Evangelischen Gemeinde in Zürich, in der Drittligasse, hat sie einen total coolen Typ kennengelernt. Sie hat sich Hals über den Kopf hin verknallt, kann passieren, gell. Es war echt Liebe auf den ersten Blick gewesen, aber sie war sich trotzdem ein bisschen unsicher gewesen. Ja, ist jetzt das wirklich der richtige Mann für mein Leben? Ist es der? Ist es Gottes Wille, dass ich mit ihm eine Freundschaft anfange? Und sie hat auch gesagt, Gott, ich brauche eine Bestätigung. Und sie hat gesagt, Gott, wenn morgen am 6:45 mein Wecker klingelt und ich ein gutes Gefühl im Bauch habe und meine Katze schnurrt, dann soll das dein Zeichen sein, dass ich dermaßen heirate. Das ist dein Zeichen. Also morgen, wenn der Wecker schellt und ich ein gutes Bauchgefühl habe und die Katze schnurrt, dann weiß ich, das ist der Mann, das ist das Zeichen. Ich denke, das ist eine gute Idee, so ein Zeichen zu fordern. Falls ihr das möchten, dürft ihr ganz kurz mit eurem Nachbar, wo ihr hocken, austauschen, ob ihr das könnten empfehlen, ob das eine gute Idee ist, so ein Zeichen zu fordern. Okay, wer von euch denkt, das ist eine gute Idee von der Jenny, das Zeichen, das funktioniert, das ist eine gute Idee? Wer denkt eher, ja, ein bisschen fragwürdig? Okay, aber wir sind eher ein bisschen skeptisch, gell? Also, ich denke auch, gell, das Problem von dem Zeichen ist vielleicht ein bisschen, gell, man kann es nicht so richtig messen. Wie misst man ein gutes Bauchgefühl, gell? Es gibt ja kein Gefühlsometer, das ist ein bisschen eine Schwierigkeit, gell? Es ist nicht so verifizierbar, es ist nicht so messbar, ist es jetzt ein gutes Gefühl oder nicht. Und die Chance ist natürlich auch gross, wenn man wirklich verliebt ist, gell, dass man mit einem guten Gefühl aufwacht. Also ist fast ein bisschen natürlich, gell? Und das Katz schnurrt, also gell, wenn man sich genug lang streichelt, schnurrt fast jede Katze, gell? Ist jetzt auch nichts so ganz Außergewöhnliches, gell? Ist nichts so besonders. Und man fragt sich natürlich schon, gell, hat Jenny extra ein Zeichen ausgewählt, wo sie denkt, ja, das passiert sowieso, also so passiert es. Vielleicht ist sie gerne so wirklich bereit, um auf Gott zu hören. Vielleicht hat sie einfach eine Bestätigung für etwas, wo sie schon, schon das Gefühl hat, das mache ich. Das ist der Mann. Also ein bisschen fragwürdig, wie hat sie es können besser machen, wie hat es der Abraham gemacht? Der Abraham, er ist mit seiner Unsicherheit zu Gott gegangen, so wie Jenny. Ich glaube, das haben sie beide gut gemacht. Ich glaube, man darf mit Gott über seine Unsicherheit, über seine Zweifel reden. Der Unterschied ist einfach, der Abraham, er hat Gott keine Bedingungen gestellt. Jenny hat genau quasi fixe Vorstellung gehabt, wie das Zeichen muss aussehen. Eben, weil wir wissen, das gute Bauchgefühl, die schnurrende Katze und so. Das ist für sie ganz klar gewesen. Und beim Abraham, er hat es ein bisschen offen gelassen. Er hat nicht gesagt, Gott, ich zähle jetzt auf drei, dann ein Sternschuppen von links nach rechts und am Schluss noch so quasi honiggelb aufblinken. Also hätte er ja auch machen können. Er könnte sagen, Gott, hey, ich brauche ein Zeichen und zwar jetzt und genau so soll es aussehen. Aber der Abraham, er hat es offen gelassen. Er hat nicht irgendetwas abgemacht mit Gott, nicht so detaillierten Deal gemacht, nicht gesehen, wie das muss die Bestätigung aussehen. Und im Neuen Testament lesen wir dann, der Abraham, er wird als Vater vom Glauben bezeichnet. Man merkt, er gehört auch zu einem Glaubensheld, wenn wir den Hebräerbrief lesen. Aber wir merken auch, so ein Glaubensheld kann man Zweifel haben, kann unsicher werden. Vor allem, wenn man nichts sieht. Also, weil das ist keine Schande. Und der Abraham hat eigentlich schon Gott vertraut und er hat gewusst, Gott hält sein Versprechen. Aber bei ihm ist es einfach unheimlich schwer gefallen, weil er nichts gesehen hat. Er hat gedacht, ja Gott, du versprichst mir das ganze Land, meine Nachkommen. Aber hey, ich habe nicht einmal einen Parkplatz für mein Kamel. Ja, sorry, also ich bin da in Miete. Ich habe gar nichts. Wie soll ich das bisschen glauben, wenn ich so nichts sage? Ich sehe gar nichts. Kann ich da wirklich einfach sicher sein? Er hat von dieser riesengroßen Verheißung einfach nichts gesehen. Und es kann auch uns manchmal zum Zweifeln bringen, wenn wir einfach nichts sagen. Der Tom zum Beispiel, gell, er weiß, hey, seit ich ein Kind bin, bin ich wirklich ein Kind von Gott. Schon als Jungschäler habe ich eine Entscheidung für Jesus getroffen. Das weiß er noch ganz genau. Und er weiß, Jesus hat mir meine Schuld vergeben. Ich darf mit ihm unterwegs sein. Und er weiß so, hey, nach dem Tod, Jesus sagt, du darfst schon mal bei mir sein. Du darfst schon mal in meinem neuen Land sein. Du darfst schon mal in den Himmel kommen. Aber irgendwie kann sich der Tom das gar nicht vorstellen. Er kann sich nicht vorstellen, wie soll das passieren. Und wie ist das wirklich so? Geht das Leben nach dem Tod wirklich weiter? Oder ist vielleicht einfach doch alles einfach fertig? Nur das neue Land hat er noch nie gesehen. Und der Tom, er ist mit seinen Zweifeln zu Jesus gegangen und hat ihm gesagt, Jesus, hey, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Sorry, ich kann mir den Himmel nicht vorstellen. Gibt es der wirklich? Was ist, wenn mit dem Tod einfach doch alles fertig ist? Kannst du mir helfen? Ich will ja daran glauben, aber im Moment geht es einfach gar nicht mehr. Kannst du mir eine Bestätigung geben? Irgendein Zeichen? Und Gott kann das. Gott kann Bestätigungen geben. Er kann uns so Bestätigungen schenken, wenn wir vielleicht in der Bibel lesen, wenn wir in einen Gottesdienst gehen, wenn wir miteinander ein Lied singen oder wenn wir daheim irgendein Worship-Lied lassen. Er kann uns Bestätigungen geben durch Freunde, vielleicht auch durch einen Traum, durch ein Buch. Gott kann das. Und er hat auch am Abraham so eine Bestätigung gegeben. Der Abraham hat sogar so quasi fast wie mehr gekriegt als eine Bestätigung. Gott hat mit ihm wie einen Vertrag geschlossen. Und der Abraham hat dann müssen auf Gottes Befehl hin, gell? Eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Geiss, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube holen. Also alles Tier, das man dann später zur Zeit von Mose gebraucht hat, bei der Stiftshütte und im Tempel als Opfertier. Also alles reine Opfertier. Und dann hat der Abraham die Tier müssen schlachten, und zwar dann halbieren, also von Kopf bis Fuß, die Tiere auseinandernehmen und die Tiere dann, also die beiden Hälften einander gegenüber anordnen, hat sie müssen so am Boden legen, dass es so eine Gasse gegeben hat. Und für uns ist das völlig strange, gell? Völlig seltsam. Aber der Abraham, er hat das Ritual kennt, er hat den Brauch kennt aus seiner alten Heimat. Er ist ja schon von Babylon hergewandert. Er hat das Ritual kennt und er hat gewusst, wenn man einen besonders wichtigen Vertrag abschließt, dann macht man so eine, macht man eben genau das Ritual. Man macht so eine Gasse. Und die den Vertrag abschließen, die laufen dann zwischen den toten Tieren durch die Gasse durch. Und somit sagen sie, hey, wenn ich den Vertrag breche, dann soll es mir genau gleich gehen wie den Tieren, die links und rechts liegen. Dann muss nämlich ich sterben. So sicher, wie die Tiere sterben, muss ich sterben, wenn ich den Vertrag breche. Also es ist wie, fast noch mehr als ein Vertrag, es ist fast wie ein Schwur. Sie schwören und sagen, hey, ich laufe da durch und ich verspreche, ich halte den Vertrag. Wenn ich den Vertrag nicht halte, dann muss ich sterben, wie die Tiere, die hier am Boden liegen. Also ganz krasser Vertrag. Und der Abraham hat das wirklich so gemacht. Er hat die Tiere parat gelegt und hat dann einfach gewartet. Und gewartet. Und noch länger gewartet. Und sind Leute dann schon gedacht, hä, komisch, der Abraham, er will einen Vertrag schliessen, aber wo sind denn die Vertragspartner? Mit wem schliessen er da eigentlich einen Vertrag? Und schon die Flüge sind hergeflogen, gell, haben ihre Eier gelegt in die toten Tiere. Geier sind gekommen und wollten die Kadaver fressen. Und der Abraham husch, hat sie verjagen müssen. Und er hat gewartet und gewartet und gewartet, weil er gewusst hat, Gott will mit mir einen Vertrag schliessen. Aber Gott ist einfach nicht gekommen. Und als es dann dunkel geworden war, ist der Abraham dann doch eingeschlafen. Nach einem ganzen Tag vielleicht, gell, in der Hitze. Und der Abraham ist eingeschlafen und es ist dunkel geworden. Er hat Angst gekriegt, einen richtigen Schreck. Und Gott hat ihm gesagt, du sollst jetzt erfahren, wie das ist mit dem Land und deinen Nachkommen. Und Gott hat ihm gesagt, deine Nachkommen, die werden als Ausländer in einem Land leben, wo ihnen nicht gehört. Man wird sie unterdrücken, die müssen Sklaven sein, sie müssen ganz hart arbeiten und das dauert 400 Jahre. 400 Jahre, 400 lange Jahre müssen seine Nachkommen als Sklaven arbeiten. Das war für ihn wirklich so ein Albtraum gewesen. Aber Gott hat dann weitergeredet und hat gesagt, hey, und dann werde ich über das Volk, wo sie dienen müssen, ein Strafgericht bringen. Und sie werden reich beschenkt wegziehen. Deine Nachkommen werden frei werden und sie werden beschenkt werden und sie dürfen gehen. Und du selber wirst richtig alt werden und im Frieden sterben und begraben werden. Und erst die vierte Generation wird dann zurückkommen. Eben nach diesen 400 Jahren, sie werden dann zurückkommen, weil erst dann ist die Schuld von den Leuten, die das Land hier bewohnen, die Schuld von den Amoriter ist dann voll und dann ist es Zeit, dann werde ich deinen Nachkommen das Land geben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Abraham viel mehr erfahren hat, als er eigentlich wissen über seine Zukunft. So detailliert hätte er es vielleicht gar nicht wollen wissen. Vor allem nicht erfahren, gell, dass sie 400 Jahre lang Sklaven sind. Und spannend ist auch, dass Gott ihm erklärt hat. Gott nimmt ihm wie die Hand und erklärt und sagt, er lässt ihn wie in der Kulisse schauen und sagt, hey, weißt du, warum, dass du noch keinen Parkplatz hast für dein Kamel? Weißt du, warum? Weil da wohnen Leute in diesem Land. Und diese Leute, hey, die habe ich im Fall gern. Und die haben jetzt noch Zeit zum Umkehren. Und ich hoffe immer noch darauf, sie kehren um. Aber ich weiß jetzt schon, sie werden weiter ihren Götzen opfern, sie werden weiter alles tun, was mir gar nicht gefällt. Und nach 400 Jahren, dann muss ich wirklich eingreifen. Dann ist es wirklich schlimm, weil dann werden sie auch anfangen zum Babys opfern. Und dann kann ich nur mit anschauen, was sie da machen. Nach 400 Jahren ist es wirklich dann so, dass ich muss sagen, meine Geduld ist am Ende und ich muss eingreifen. Und vielleicht geht es mir bloß, wenn wir fragen, ja, warum sage ich nicht von Gottes Macht? Warum greift er nicht ein? Warum handelt er nicht? Und Gott sagt, hey, ich habe Geduld und ich habe Zeit. Und er überblickt locker nicht nur die nächsten 400 Jahre, sondern auch die nächsten 4000 Jahre. Und wir wissen nicht einmal, was morgen passiert. Wir haben keine Ahnung. Und wir haben echt keinen Plan, aber Gott, er weiß es. Und darum ist auch klar, gell, dass wir das überhaupt nicht verstehen können. Wir denken, wir sagen nicht einmal, was morgen passiert. Gott überblickt die nächsten 400, 4000 Jahre. Und seine Pläne sind aber keine Tagespläne, sind noch keine Monatspläne, sind noch keine Jahrespläne, sind Generationenpläne. Das ist für uns unfassbar. Und Gott hat nicht nur ganz viel Zeit, sondern hat auch ganz viel Liebe. Und er wünscht sich so sehr, wie auch bei den Amoriter, er wünscht sich so sehr, dass die Leute umkehren. dass sie die Wahrheit erkennen, dass da wirklich etwas vorwärts geht. Und da schreibt der Petrus im 2. Petrusbrief, wo es heißt, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Also Gott sagt, hey, so eine Geduld. Und ich möchte so sehr, dass alle Leute umkehren. Und darum lässt er vieles einfach noch laufen. Obwohl er genau weiß, es ist falsch und es tut mir weh. Aber er hat so eine Geduld und sagt, ich kann jetzt nicht einfach reinschlagen, sondern nein, ich habe Geduld und ich möchte, dass viele Leute noch umkehren und begreifen, dass ich sie so gern habe. Und wo der Abraham dann so einen Einblick hatte in der Generationenplan, ist etwas Unheimliches passiert. Wir lesen plötzlich aus dem Nichts aus, ist so ein rauchender Ofen auftaucht, eine helle Fackel. Und der Ofen und die Fackel sind durch die Gasse gegangen, zwischen den toten Tieren durch. Und der Abraham hat gewusst, hey, Gott selber, er ist jetzt da. Und er schließt bei mir der Vertrag, der Bund. Und der Abraham, er ist nicht aufgefordert worden. So? Jetzt bist du dran, ich bin durch die Gasse durch, jetzt bist du dran, jetzt musst du deinen Teil auch noch machen. Das ist eigentlich klar gewesen, gell? Es gibt zwei Vertragsparteien und beide Vertragsparteien gehen durch die Gasse und schliessen den Vertrag. Aber Gott hat der Bund den Vertrag einseitig geschlossen. Nur er ist durch die Gasse durchgegangen. Er hat sich verpflichtet, Gott hat sich verpflichtet, dem Abraham das Land zu schenken. Und er hat das mit der ganz, ganz stärkste Schwörhandlung gemacht, die der Abraham überhaupt kennt hat. Und Gott hat quasi gesagt, hey, wenn ich deinen Nachkommen das Land nicht gebe, wenn ich mein Versprechen nicht halte, dann muss ich sterben. Und die Frage ist, ob jetzt, ja, was hat der Abraham eigentlich verpflichtet gehabt? Was hat er verpflichtet gehabt? Und man merkt aus dem Text eigentlich gar keine. Gott hat alle Pflichten auf sich genommen und hat dem Abraham das Recht geschenkt. Gott hat nicht gesagt, also Abraham, lass mal, wenn du ein guter Ehemann bist, wenn du deine Sklaven gut behandelst, wenn du mir jeden Sabbat ein Opfer bringst, jeden Samstag, gell, wenn du mir etwas opferst, dann, ja, dann, mal, ich glaube, dann könnte ich deinen Nachkommen das Land schenken. Sondern es hat auch kein Wenn und Aber gegeben. Gott hat einen einseitigen Bund geschlossen, er hat all die Pflichten auf sich genommen und hat am Abraham alle Recht geschenkt. So gnädig ist Gott und so gnädig ist er auch mit uns. Und wenn wir dann beim Paulus lesen im 1. Korintherbrief, finden wir etwas ganz Ähnliches. Er sagt nämlich, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Das ist ein komplizierter Paulus-Text, gell? Wie ist das mit dem neuen Bund? Neues Testament heißt eigentlich nichts anderes als ein neuer Vertrag. Jesus hat einen neuen Vertrag gemacht, mit ihm hat etwas Neues angefangen, einen neuen Vertrag. Und die Frage ist natürlich jetzt auch da, ja, wer sind denn die Vertragsparteien? Mit wem hat eigentlich Jesus den Bund geschlossen? Und es scheint da, wenn wir es so lesen, dass Gott wie beim Abraham einen einseitigen Vertrag geschlossen hat. Er hat den Vertrag mit sich selber gemacht. In der Person von Jesus hat Gott die Welt mit sich selber versöhnt. Also im Fachchinesisch heißt das, Gott hat einen innertrinitarischen Bund gemacht. Konnte gleich wieder vergessen, gell? Einen innertrinitarischen Bund. Vergessen das Wort, auf gut Deutsch heißt das, er hat eigentlich alle Pflichten auf sich genommen und hat uns alle Recht geschenkt. Er hat seinen Sohn Jesus für unsere Schuld sterben lassen, damit wir versöhnt werden können. Konkret heißt das, wir müssen keine Angst haben, dass der Vertrag mit Gott brechen könnte. Wir müssen nicht ängstlich fragen, oh, vergib mir Gott, jetzt habe ich schon wieder den gleichen Seich gemacht. Vergib mir Gott doch noch, weil Gottes Vertrag ist bombensicher. Weil er hängt eben nicht von uns ab. Er hängt nicht von dem ab, was wir machen, hängt auch nicht von dem ab, was wir fühlen, sondern Gott hat einen Vertrag mit sich selber gemacht. Und Gott ist eine Einheit. Es wird nie passieren, dass einem von diesen Bündnispartnern plötzlich der Vertrag bricht. Jesus wird nie zum Vater sagen, weißt du was, aber auf den Vertrag habe ich einfach keinen Bock mehr. Nein, sorry, aber meine Geduld ist am Ende. Sorry, wir künden den Vertrag immer gnädig sein. Also mit der Zeit wird es ein bisschen langweilig, gell? Zu viel Harmonie und zu viel Gnade. Nein, sorry, ich brauche mal ein Adventure. Nein, sondern Jesus sagt, hey, der Vertrag ist bombensicher, weil er eben ein Vertrag ist, den Gott mit ihm selber geschlossen hat. Und vielleicht klingt das alles ein bisschen kompliziert, aber wir schauen uns nochmal den Lehrvertrag an. Wer hat er eigentlich unterschrieben? Wer sind eigentlich die Vertragsparteien? Ja, ist klar, gell, der Lehrmeister und der Lehrling, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Wo ich nämlich den Vertrag unterschrieben habe, bin ich erst 15 gewesen. Jetzt hast du schon gedacht, recht alt, gell? 15 ist ein wackeres Alter. Aber mit 15 ist man total minderjährig. Total. Meine Unterschrift zählt überhaupt nichts. Die ist immer am Frankenwert. Die zählt gar nichts. Die Unterschrift kannst du gerade vergessen. Weil wenn ich alleine den Vertrag unterschrieben hätte, wäre nicht einmal gültig gewesen. Also das ist kein rechtsgültiger Vertrag. Meine Unterschrift kannst du wirklich vergessen. Und darum, ich bin fast ein bisschen beleidigt, gell? An zweiter Stelle steht der gesetzliche Vertreter und erst dann der Lehrling. Man würde denken, ja, der Lehrling ist doch wichtig, gell? Also, immerhin muss ja eintreten, die Lehre machen und so. Aber nein, steht zuerst der Lehrbetrieb und dann der gesetzliche Vertreter, Lanz Arnold. Also, mein Vater hat dort, steht dort, ist eigentlich der gesetzliche Vertreter. Eigentlich ist der Vertrag mit ihm. Er ist mein gesetzlicher Vertreter und ich selber komme erst an dritter Stelle. Und das bedeutet, mein Vater war eigentlich der Vertragspartner und er wäre verantwortlich gewesen, all die Pflichten, die im Lehrvertrag aufgeführt werden, auch zu erfüllen. Also wenn ich dort mutwillig eine Zentrifuge geschrottet hätte, dann wäre die Rechnung nicht zu mir gekommen, sondern zuerst mal zu meinem Vater. Natürlich gibt es auch Haftpflichtversicherung und so, aber uns ist klar, der gesetzliche Vertreter, er haftet. Er muss gerade stehen. Und die Frage ist natürlich dann ja, gut, okay, also Pflichten gehen zum Vater, was ist eigentlich mit dem Recht? Kassiert er dann noch den Lohn ab? Und bei mir war es so, ich habe den Lohn bekommen. Gell? Mein Vater ist nicht aufs Konto vom Vater gegangen. Der Lohn ist zu mir gekommen. Also ich habe alle Rechte genossen. Gell? Und ich durfte auch die Ferientage in Anspruch nehmen. Und ich habe quasi alle Rechte gehabt und bin nicht verantwortlich für die Pflichten. Natürlich wollte ich selber die Ausbildung machen. Natürlich musste ich meinen Vater nicht zwingen. Er hat unterschrieben und gesagt, gegen meinen Willen, du gehst jetzt nicht hin und du lernst jetzt. Sondern ich hätte es ja wollen. Ich war freiwillig dort. Und ich habe also total spannend gefunden. Ich war freiwillig beteiligt an diesem Vertrag. Und ganz ähnlich ist es so bei Gott. Er ist unser Lehrmeister. Von ihm kann man unendlich viel lernen. Er möchte, dass wir zu ihm mit Lehre gehen und mehr und mehr ihm ähnlicher werden. Das ist ja oft, wenn man eine Ausbildung macht, geht er ausbilden. Er hat voll die Ahnung. Er ist vielleicht schon Biologielaborant. Er weiß, was es heißt. Und er kann uns so viel beibringen. Und bei Gott ist es so. Er möchte, dass wir bei ihm mit Schule gehen, dass wir lernen und dass wir ähnlich werden wie er. Und er möchte so beschenken mit Lohn. Und dann gibt es auch noch den gesetzlichen Vertreter. Das ist Jesus. Er hat einen Vertrag mit seinem Vater im Himmel geschlossen. Und immer, wenn ich als kleiner Lehrling etwas falsch mache, hebt er den Kopf her. Er sagt dem Vater, hey, für den Schaden komme ich auf. Für das bin ich am Kreuz gestorben. Ich nehme das auf meine Kappe. Du kannst sicher sein. Und Gott sagt, hey, du kannst sicher sein. Der Stefan, er lernt es bestimmt noch. Geduld, Geduld. Ich bin voller Zuversicht und Hoffnung. Er wird es auch noch checken. Er wird es noch lernen. Und wir sind wie die minderjährigen Lehrlinge. Wir dürfen in dieser engen Beziehung mit dem Lehrmeister leben, aber wir müssen nicht. Niemand wird gezwungen, in den Vertrag mit Gott zu kommen. Gott macht uns ein Angebot und sagt, hey, komm zu mir, lern von mir. Ich will dich beschenken. Ich will dir nicht nur eine Ausbildung geben, sondern ich möchte dir auch ein sinnvolles, erfülltes, ewiges Leben geben. Und Gottes Lehrbetrieb bietet uns so etwas an wie ein All-Inclusive-Paket. In dieser göttlichen Firma darf man ein Leben lang bleiben. Man hat immer eine sinnvolle Aufgabe. Man wird mit allem versorgt, was man zum Leben braucht. Und wenn man dann nur arbeiten kann, wird man in den betriebseigenen Alterswohnungen verwöhnt. Wie ihr es ja gesehen habt, ich gehe schon mal voraus und mache die Wohnungen für euch parat. Und die Frage ist dann auch, was sind unsere Pflichten? Also das Recht kennen wir jetzt, aber was sind die Pflichten? So sieht Gott plötzlich zu seinem Lehrling, Stefan, du bist jetzt schon im 15. Lehrjahr und bist immer noch so ungeduldig. Sorry, aber so wirst du die Lehrabschlussprüfung nie bestehen. Also das klappt einfach nicht. Was denkst du an der LAP? Wie soll das funktionieren? Wenn du immer so ungeduldig tust. Also das geht einfach nicht. Wir geben dir jetzt noch 3 Monate Zeit. Wenn du bis dann keinen Fortschritt gemacht hast, muss man leider den Lehrvertrag auflösen. Wir müssen dich rausschmeißen. Und wir wissen alle, Gott ist nicht so. Gott hat mit uns unendlich Geduld und er hat uns sogar noch einen Lerncoach zur Seite gestellt. Und der Lerncoach ist der Heilige Geist. Er lebt in uns und er lässt in uns all die tollen göttlichen Eigenschaften wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, lässt er wachsen. Und wenn wir Zweifel haben, ist er der, der uns immer wieder eine Bestätigung schenken kann. Und wenn er sagt, hey, du schaffst es, es kommt gut, ich helfe dir, ich stand dir bei und komm, wir probieren es nochmal miteinander. Und wenn ich es verbockt habe, tröstet er mich und sagt, hey, das klappt das nächste Mal. Komm, wir probieren es nochmal miteinander. Und wir merken nicht, wir müssen uns krampfhaft bemühen, die Lehrabschlussprüfung zu schaffen oder irgendetwas Gott ähnlicher zu werden, sondern der Heilige Geist, er sagt, hey, ich bin dein Coach. Und ich weiß genau, wie Frieden und Liebe und Freude aussagt. Und ich schaffe es in dir drin. Ich bin dein Lerncoach. Man kann eigentlich nur staunen, was für ein genialer Vertrag, viel besser als der Lehrvertrag, den ich hatte. Einfach unglaublich, dass Gott uns so ein geniales Angebot macht, dass er sagt, hey, du darfst bei mir lernen. Und ich schenke dir alle Recht. Und dann gibt es auch noch unseren gesetzlichen Vertreter, der sagt, hey, wenn es schief läuft, ich habe den Kopf für dich her. Ich bin für dich gestorben. Du bist nicht verantwortlich für alle Pflichten. Und dann haben wir auch noch den Lerncoach, den Heiligen Geist, der in uns ist und uns hilft, um einfach Jesus immer ähnlicher zu werden. Und es ist einfach genial, dass der Vertrag nicht von uns abhängt, sondern Gott selber hat den Vertrag mit sich selber geschlossen. Den möchte ich mit uns beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns gern hast. Du weißt, wie oft wir einfach daneben sind. Und wenn du den Vertrag mit uns geschlossen hättest, dann wären wir sicher vertragsbrüchig geworden. Dann wäre alles unsicher. Aber danke, dass du den genialen Vertrag mit dir selber geschlossen hast. Dass du Jesus auf die Welt geschickt hast und dass er für uns alle Pflichten auf sich genommen hat. Dass er für uns gestorben ist. Danke für das geniale Geschenk. Danke, dass der Vertrag so bombensicher ist. Und danke, dass wir auch zu dir kommen dürfen, wenn wir Zweifel haben, wenn wir unsicher sind. Danke, dass du uns immer willst eine Bestätigung geben. Danke, dürfen wir so daran erinnern, dass du den Vertrag mit uns geschlossen hast, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. Danke, dass du da bist. Amen.